Ich darf den Herrn Steger bitten aus der Uni in Würzburg. Er übernimmt jetzt den chirurgischen Teil mit einer Frage, was denn nun die Chirurgie bewerkstelligt. Und ich bin ganz gespannt.
Herzlichen Dank für die Einführung und herzlichen Dank für die Einladung hier nach Ludwigsburg. Mit Ludwigsburg ist so ein bisschen wie mit Würzburg, glaube ich. Ihnen geht es auch so. An Würzburg fährt man immer vorbei, wenn man auf der Autobahn ist. Mir ging es mit Ludwigsburg auch immer so. Sie bitte um Verzeihung, aber es ist ja wirklich ein sehr schöner Ort und auch ist jetzt eine gute Gelegenheit, sich hier mal umzuschauen. Sie hatten gesagt, von chirurgischer Seite, ich muss das natürlich von chirurgischer Seite, würde ich sagen, alles ist gut, was den Tumor verkleinert, weil dann können wir besser operieren. Aber ich muss natürlich auch so ein bisschen das Wider der Chemotherapie jetzt darlegen. Ich habe aber zum Schluss noch einen Fall, der zeigt, dass die Chemotherapie wirklich ein Hoffnungsträger für die Zukunft ist. Also das Wider der Chemotherapie, und Ihnen ist ja wahrscheinlich allen bekannt, Nachteile der Chemotherapie, das ist die Gefahr der Fehl- oder Übertherapie, und da kommen wir gleich dazu. Akute Toxizität bedeutet also Nebenwirkungen, die gleich auftreten unter der Chemotherapie, und auch, das muss man auch immer bedenken, chronische Nebenwirkungen und Spätfolgen. Das ist natürlich, wenn man es ganz einfach ausdrückt, das ist Gift, das Sie da bekommen, Zellgift, und in einer gewissen Dosis wirkt es natürlich umso stärker und macht natürlich auch Nebenwirkungen. Gefahr der Fehl- und Übertherapie, zum einen durch fehlendes Ansprechen. Sie haben vorhin vielleicht, wenn Sie das DIA gesehen haben, mit den Ansprechraten, da komme ich gleich dazu, und eine falsche Tumoreinschätzung. Das ist natürlich auch schwierig, wir haben es ja gerade gehört, oder auch im Radiologiebeitrag, wie schwierig das ist, auch die Metastasen zu erkennen oder nicht. Man ist da auch schnell dabei, dem Patienten, und man kennt es aus der Mastdarm, aus dem Mastdarm-Tumorbereich, dass man da teilweise Patienten, die das gar nicht benötigten, davor eine Chemotherapie, um die Ergebnisse zu verbessern, die werden aber trotzdem behandelt und haben natürlich dann die Folgen dieser Nebenwirkungen. Und wenn man das sieht, wir haben das vorhin, ich wollte es ein bisschen übersichtlicher gestalten, das sind so die Ansprechraten. Das heißt, dass der Tumor da aufgehalten wird, konstant bleibt, sondern dass der Tumor kleiner wird. Also wirklich so ein richtiges Ansprechen da ist. Der Tumor zieht sich zurück. Darauf kommt es ja an, vor allen Dingen vor der Operation, wenn ich therapieren will. Und man sieht es bei dem Gemsa, ist das sehr gering. Wir wissen, nach der Operation hat es doch schon eine deutliche Wirkung, aber diese Ansprechrate, um wirklich davor einen Benefit zu erreichen, ist so 9, 10, 11%, je nachdem, wie man das raussucht. Jetzt so eine andere Kombination, Folfirinox, was ein ziemlicher Hammer ist, 5-FU, Oxaliplatin und Irinotecan, also da ist alles zusammengemixt mit natürlich dem ganzen Nebenwirkungscocktail, da bringt man eine Ansprechrate von 31% zustande. Und was wir auch gerade gehört haben, ja auch für diese Studie, dieses Nab-Paclitaxel mit 48%. Das klingt natürlich so rum betrachtet sehr gut, aber, und da kommen wir jetzt auch auf die Wartezeit, ob Sie warten würden vor so einer Operation und erstmal Chemotherapie machen lassen und dann sich operieren lassen. Wenn man das nämlich sieht, kein Ansprechen, ist nämlich unter Gemsa dann 90%, unter Folfirinox immerhin noch 68% und auch unter dem Nab-Paclitaxel 52%. Das heißt also, bei dem Nab-Paclitaxel, die Hälfte der Patienten, die sprechen darauf unzureichend an und ich kriege dadurch keinen Benefit. Das muss man genau wissen, wenn man mit dem Patienten das bespricht, und das muss man natürlich in die Diskussion mit aufnehmen. Das ist auch der Grund dafür, dass man natürlich sagt, heutzutage sowas nur im Rahmen von Studien zu machen, weil nur da läuft es kontrolliert, nur da kann man auch rechtzeitig vielleicht einschreiten und sagen, man kontrolliert es jetzt nach einem oder zwei Monaten mittels CT, und wenn man da kein Ansprechen sieht, dann muss man sofort operieren. Das sind so Risikomechanismen oder so Escape-Mechanismen, wenn man das neudeutsch sagen will, dass man da den Patienten unbedingt schützt. Und das geht meistens nur im Rahmen von Studien, muss man sagen. Man hat also einen Zeitverlust eventuell vor OP und man macht vielleicht auch eine unnötige Therapie nach der OP. Die falsche Tumoreinschätzung, da muss man auch sagen, da fehlt natürlich noch das Wissen, bei welchem Tumorstadium, das heißt also bei welcher Tumorgröße, Lymphknotenbeteiligung, wirklich eine Chemotherapie vor und gegebenenfalls auch nach der OP sinnvoll ist. Man hat das ja damals alles zusammengemixt in der Adjuvanz und hat da eigentlich einen Überlebensvorteil gesehen, aber so ganz differenziert wie zum Beispiel beim Dickdarmkarzinom hat man das nicht, weil man da viel größere Fallzahlen hat und das konnte man viel in Untergruppen viel besser auswerten. Also das muss man dabei auch unbedingt bedenken. Was sind akute Nebenwirkungen? Haarausfall, Nägelschäden, Schleimhautprobleme, Infektionen und Fieber kann natürlich auftreten. Das wissen Sie, kennen vielleicht manche von Ihnen auch, dieses Fatigue-Syndrom, so ein Erschöpfungssyndrom, was man hat, und Übelkeit unterbrechen, relativ kurzfristig dann nach der Chemotherapie. Das sind alles Dinge, die man auch damit einbeziehen muss, die eventuell, gerade Übelkeit unterbrechen, auch wieder zu einer Mangelernährung dann führen können. Also auch das ist ganz wichtig mit einzubeziehen. Jemand, der schon viel Gewicht verloren hat, den kann man nicht auch noch eine Chemotherapie vor der OP dann angedeihen. Da muss man schauen, dass der erstmal wieder Gewicht zunimmt und dann zu dieser OP kommt. Wenn man dann noch anfängt, eine Chemotherapie zu machen und dann die OP, ich glaube, da wird es ganz schwierig dann, das zu erreichen. Man sieht es hier mal, das sind so die Nebenwirkungen unter Folfirinox, die da aufgeführt wurde. Ich habe es mal auf Deutsch hier noch drauf geschrieben, Blutbildveränderungen in 20% der Fälle, Bauchschmerzen 8%, Abgeschlagenheit 5%, Durchfälle 3%. Das sind relativ geringe Werte, aber sie kommen vor. Das muss man mit einbeziehen. Und eigentlich, was noch viel deutlicher das macht, um was es da geht, in 37% der Fälle musste aufgrund der Nebenwirkungen die Therapie unterbrochen werden. Das ist also in einem Drittel der Patienten. Das muss man auch bedenken, wenn man diese Chemotherapie durchführt. Chronische Nebenwirkungen und Spätfolgen. Das ist so ein Kapitel, was natürlich jemanden betrifft, wo man hinausschaut über 10, 20 Jahre. Aber wir haben natürlich auch Patienten mit 40 Jahren, die haben ein Pankreaskarzinom oder gerade genetisch oder familiärer Hintergrund beim Pankreaskarzinom, wo das durchaus vorkommen kann. Und dann muss man natürlich schauen, Nervenschädigung, auch Herzschädigung, Risiko für Zweittumoren ist auch erhöht unter einer Chemotherapie. Muss man natürlich auch bedenken, dann in der Langzeit-Nachkontrolle des Patienten. Depressionen können auftreten, vorzeitige Wechseljahre bei den Frauen. Und da muss man natürlich auch darauf hinweisen, eingeschränkte Fruchtbarkeit bei Männern und Frauen. Also auch das muss man da bedenken. Das muss ich natürlich, und ich hatte es ja am Anfang gesagt, im Grunde genommen bin ich auch dafür, Chemotherapie durchzuführen und das auch zu unterstützen, und auch voranzutreiben, da sprechen nämlich letztendlich die Daten dafür und die jetzt noch sehr schlechte Prognose des Pankreaskarzinoms. Und wenn man sich das anschaut, so 10-20% der Patienten sind resektabel. Wenn man eine adjuvante Chemotherapie macht, landet man bei so einem medianen Überleben 20-23 Monate. Sie sehen das, wenn man daneben, wenn man keine Chemotherapie macht, ist das schon schlechter. Was aber ist gerade das, auf was wir uns konzentrieren momentan, sind diese Patienten, die keine Metastasen haben, aber lokal fortgeschritten sind, die also vom Chirurgen gar nicht sauber operiert werden können, von vornherein, weil man gar keine sauberen Resektionsränder zustande bringt. Und da spielt auch die Chemotherapie und jetzt die neoadjuvante Chemotherapie vor der OP eine wesentliche Rolle, weil da haben die Daten jetzt mittlerweile gezeigt, dass man doch 30% hier zur Resektion bringen kann und hat dann schon einen erheblichen Benefit erreicht, auch was das Überleben angeht. Hier von 10-20 Monate. Das ist, und das sind natürlich, das sind Mittelwerte. Aber das sind dann Patienten dabei, die hat man wirklich, ich sage jetzt nicht geheilt, aber man hat sie doch tumorfrei gebracht. Ja. Also das sind die Daten, die dafür sprechen, auch wenn mein Vortrag gegen wider sind. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, die auch für eine Chemotherapie sprechen, wo man aber auch sieht, Nebenwirkungen sind da, aber was man da machen kann, eine 67-jährige Patientin, Pankreaskopfkarzinom, Ummauerung des Truncus, hier ist der Tumor und ummauert hier oben den Truncus, also ist nicht kurativ im Gesunden zu resizieren, PT4 ist es dann, man hat eine Chemotherapie gemacht und man sieht es, man hat mit Gemsa und Nab-Paclitaxel angefangen, darunter ist dieser Tumormarker, Der Tumor selbst, komme ich gleich dazu, ist gar nicht kleiner geworden, aber der Tumormarker ist stark runtergegangen. Dann hat der Patient Nebenwirkungen bekommen, ist auch langsam wieder mit dem Tumormarker angestiegen und man hat sich dann entschieden, dieses Folfirinox noch zu geben. Und darunter ist dann der Tumormarker ganz abgesunken und dann hat man sich entschlossen, man macht wirklich eine Resektion. Und ich zeige Ihnen auch gleich, dass das sehr gut war. Hier im CT, oder muss ich nochmal zurück, war ich zu schnell, im CT hat sich der Tumor hier kaum verändert, hier in den oberen Bereichen. Was aber auch immer schwierig ist, weil da häufig so Entzündungsgewebe um den Tumor herum ist. Man kann das also gar nicht fest definitiv sagen, was ist Tumor, was ist Entzündungsgewebe, wie komme ich da als Chirurg wirklich im Gesunden raus, um das mal so einfach auszudrücken. Also wir gingen davon aus, weiter ummauert, aber aufgrund des Tumormarkers hat man es doch exploriert, war das dann hier freigelegt und hat dann hier gesehen, für den, der mit den Pathobefunden bewandert ist, aus diesem Tumor, der ursprünglich dort infiltriert hat, und das hatte man auch primär durch eine Operation dort festgestellt, wo man Tumor auch hier entfernt hat an der Leber- und Milzarterie, ist dann ein Nicht-mehr-Dasein des Tumors geworden. Also ein komplettes Zurückziehen des Tumors, der war völlig vernichtet in diesem Areal. So sieht es dann aus nach Chemotherapie ohne Bestrahlung. Das war natürlich günstig für den Chirurgen, weil er das dann leichter resizieren kann. Zusammenfassend kann man sagen, ich habe Ihnen versucht, so ein bisschen Nach- und Vorteile aufzuzeigen. Wir brauchen es, das ist klar, aber was wir fordern müssen, wir brauchen mehr Multicenter-Studien, deswegen Multicenter, um eine gewisse Fallzahl zu generieren, um dann eine gute Aussage treffen zu können, was die Chemotherapien betreffen. Was viel Forschungshintergrund ist im Moment Biomarker, dass man einfach die Patienten individuell herausfiltern kann, die auf eine gewisse Chemotherapie reagieren oder nicht reagieren. Dann kann ich von vornherein schon festlegen, der Patient reagiert auf das Gemsa nicht, der braucht was anderes. Und wir brauchen natürlich auch eine stetige Verbesserung der Chemotherapiemöglichkeiten, der Kombinationen, sodass ich die Nebenwirkungen verringern kann und natürlich auch die Begleitbehandlung. Da sind wir wieder beim Thema Mangelernährung, dass wir auf diese Dinge noch mehr achten, um dann auch unter der Chemotherapie diese Nebenwirkungen minimal halten zu können. Ja, das war es soweit von mir. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja. Herr Steger. Herr Steger, ganz, ganz exzellent. Ganz exzellenter Beitrag und ich kann das nur ergänzen. Wir haben einen ähnlichen Verlauf gehabt bei uns. Inoperable Tumoren, und Sie haben es eigentlich schon angedeutet, weil Herr Säuferlein wieder zurück musste zur Sitzung nach Ulm, werde ich auch mit seinen Teil übernehmen. Wir sind uns hoffentlich alle einig, wir brauchen die Chemotherapie. Sie haben zwar ein Horrorszenario beschrieben in vielerlei Hinsicht und die ganzen Nebenwirkungen aufgelistet, aber wir brauchen sie unbedingt, denn sie verbessert es. Die Frage ist, wie wir selektionieren. Das ist der entscheidende Punkt. Und Sie haben ein ganz tolles Beispiel gezeigt. Sie haben den Tumormarker gemonitort. Sie haben gesehen, er fällt ab, immer noch nicht resektabel, wieder angestiegen. Nochmal, das ist perfekt. Genauso muss es gemacht werden. Ich erinnere mich an einen Fall, den ich jetzt operiert habe. Mir hat nur chirurgisch gefehlt, dass ich die Arteria mesenterica superior nicht gesehen habe. Denn die müssen Sie eigentlich, wenn Sie so eine ausgedehnte OP machen, auch freilegen. Und die Frage ist, mussten Sie da pankreatektomieren? Mussten Sie das ganze Pankreas rausnehmen oder ging es so?
Nee, das ging so. Also, weil es im Halsbereich war. Deswegen mussten wir nicht weiter nach links.
Weil der Klassiker ist, dass Sie dann das gesamte Pankreas rausnehmen müssen. Ja. Das war jetzt bei uns der Fall, wo wir dann den gesamten Truncus freigelegt haben mit der Arteria linalis, die dann abgesetzt und das ganze Pankreas rausging. Die lebt heute noch bei einem initial inoperablen Tumor mit nach 2,5-3 Jahren. Also das ist ohne Rezidiv. Und das ist bei einem ursprünglich T4-Tumor und wie bei Ihnen auch danach T0. Also das sind ganz, ganz tolle Ergebnisse, kann ich nur sagen. Und das ist der Schritt, wo wir hingehen müssen. Wir müssen uns gegenseitig so weit akzeptieren, dass wir Neoadjuvant auch akzeptieren. Oder sehen Sie das anders?
Ja, das sehe ich auch so. Wir brauchen noch ein bisschen Erfahrung und wir müssen die Ansprechraten noch weiter verbessern, um es dann auch für den resektablen Tumor wirklich komplett empfehlen zu können. Aber das wäre ideal, wenn man das so wie beim Magenkarzinom hinbekommen würde, ja.
Also ich kann nur sagen, ganz hervorragend. Ich denke, vielen Dank, Herr Steger, nochmal. Wir müssen...
Ja, sind im Publikum noch Fragen? Dann treten Sie bitte ans Mikrofon vor. Bitte.
Ich hätte gerne noch gewusst zu den Biomarkern, was der aktuelle Stand in der Praxis ist, welche Erkenntnisse es da gibt.
Ja, hier bin ich. Also noch gar keiner, muss man sagen. Für Gemsa, da ist so ein, da bin ich jetzt allerdings Chirurg, muss ich sagen, da gibt es so ein Transmitter in der Zelle, der dann den Metaboliten wieder abbaut. Da gibt es erste Untersuchungen und Daten aus Frankreich von vor 3-4 Jahren, wo man auch nochmal die Adjuvanz beim Pankreaskarzinom nachverfolgt hat. Oder weiß man, dass manche Patienten überhaupt das nicht verstoffwechseln können? Die können nie darauf ansprechen. Das ist sicherlich was in den nächsten 2-3 Jahren auf den Markt kommt, dass man das erkennt bei der Gemsa-Behandlung, dass man weiß, wer profitiert davon überhaupt, wer spricht darauf an oder nicht. Beim Dickdarmkarzinom hat man diesen Biomarker, ja zum Beispiel diese Karas-Mutation, wo man weiß, der eine Antikörper funktioniert, der andere nicht. Aber da wird sich viel tun, glaube ich, in den nächsten Jahren. Aber es steckt noch in den Kinderschuhen.
Bitte. Noch Fragen?
Ja, bitte. Eine können wir noch gestatten.
Wie lange soll eine postoperative Chemotherapie laufen? Hängt das jetzt auch von den Biomarkern ab?
Also Biomarker gibt es momentan noch nicht. Da gibt es noch nichts auf dem, was da das festlegen würde. Ja. Der Säuferlein hat es ja am Anfang gesagt, 6 Monate sagt man immer, auch beim Magenkarzinom, auch beim Dickdarmkarzinom. Wenn man es davor macht, 2 Zyklen, also 2 Monate, dann macht man 4 Monate danach. Aber man will so einen Gesamtzeitraum von 6 Monaten abdecken.
Also
ist so noch allgemeines.
4 Monate postoperativ.
Wenn man 2 Monate davor gemacht hat. Sonst normalerweise, wenn man nur nach der Operation Chemotherapie macht, 6 Monate. Ja. Wäre der ideale Zeitpunkt.
Und habe ich das so richtig verstanden, dass auch hochpotente Zytostatika nicht so toxisch sind wie in anderen Bereichen?
Ich möchte Sie bitten, Ihre Frage ist absolut berechtigt. Und ich würde Sie bitten, sie im Rahmen der Podiumsdiskussion über den Zettelkasten zu klären. Wir sind alle noch, hoffentlich, oder sehr viele noch hier und werden Ihre Fragen beantworten, wenn sie dann gestellt werden. Wir müssen